Ja, liebe Geschwister, wir haben drei Vorträge schon gehört zum Thema Identität. Und heute Abend möchte ich noch eine Fortsetzung machen. Auch wenn es nicht mehr direkt um das Thema Identität gehen wird, aber um die seelsorgerlichen und praktischen Auswirkungen unserer Existenz in Christus. Und ich darf mal zunächst eine Frage stellen. Angenommen, ihr würdet auf eine einsame Insel verschlagen oder ihr müsstet sogar ins Gefängnis und ihr dürftet nur ein Kapitel der Bibel mit dorthin nehmen. Welches würdet ihr aussuchen? Welches würdet ihr wählen? Da braucht jetzt nicht jeder sich melden und das sagen. Vielleicht hat jemand ein Lieblingskapitel. Die einen würden vielleicht unbedingt Psalm 23 mitnehmen wollen, aber den können sowieso hoffentlich alle auswendig. Andere würden Johannes 10 mitnehmen, das Kapitel vom guten Hirten. Und viele haben geantwortet auf diese Frage, unter anderem auch Spurgeon. Dann würden sie Römer Kapitel 8 mitnehmen. Römer Kapitel 8. Das ist für viele der Haupttext der Bibel. Ich sage noch einmal, jeder darf seinen eigenen Lieblings- oder Haupttext haben und nicht falsch verstehen, die ganze Bibel ist Gottes Wort, von 1. Mose bis Offenbarung, aber nicht jede Aussage in der Schrift hat die gleiche Gewichtung. In 1. Mose 36 finden wir das Geschlechtsregister des Esau. Ich glaube nicht, dass man das an einem Krankenbett vorlesen kann oder gar an einem Sterbebett. Aber es ist auch das Wort Gottes, ja? Und es hat seine Berechtigung. Darum steht es ja in der Bibel. Aber es gibt andere Texte in der Bibel, die haben viel mehr Gewicht und Inhalt. Und mit Worten aus Römer Kapitel 8 sind Menschen auf dem Scheiterhaufen gestanden und haben ihr Leben gelassen für Christus. Um ihres Glaubens willen, nicht mit 1. Mose 36. Und so möchte ich den Abschnitt jetzt lesen. Bei den Vorträgen, die ich weitergegeben habe, haben wir auch Bibelstellen gelesen, aber ich konnte sie meistens nicht im Zusammenhang auslegen. Aber heute Abend können wir mal diesen ganzen Abschnitt ins Visier nehmen und ich werde ihn auch versuchen, wirklich auszulegen. Römer 8, 31 bis 39. Da schreibt der Apostel Paulus: Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch viel mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Und dann schließt er mit dem herrlichen Triumph, mit dem hohen Lied der Heilsgewissheit, so nennt man diese Verse. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt oder gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich möchte drei Punkte heute Abend entfalten. Erstens, die Hauptfrage. Die Hauptfrage der Bibel lautet nicht, gibt es einen Gott oder gibt es keinen? Das ist nicht die Hauptfrage der Bibel. Die Bibel beginnt mit den Worten: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Sie setzt Gott voraus. Sie diskutiert nicht lange rum. Die Bibel setzt die Existenz Gottes voraus. Sie bezeugt ihn. Das ist also nicht die Hauptfrage der Bibel. Natürlich, für manche Menschen schon. Es hat schon immer Atheisten gegeben. Nicht erst in der Zeit von Kommunismus und Sozialismus. Es hat schon immer Atheisten gegeben. Heute haben wir allerdings einen neuen Atheismus, so nennt sich das, durch Bücher wie Der Gotteswahn von Dawkins, Richard Dawkins aus England. Der hat dieses Buch geschrieben, ich habe es komplett gelesen, so ein Brummer. Aber überhaupt keine neuen Argumente, alles nur die alten Kamellen wieder aufgekocht, überhaupt keine neuen Argumente gegen die Existenz Gottes. Die Hauptfrage der Bibel lautet nicht, gibt es einen Gott oder gibt es keinen? Denn wenn wir sagen, es hat schon immer Atheisten gegeben, niemand wurde als Atheist geboren. Zum Atheisten wurde man erzogen durch Ideologie, durch Medien, durch Lehrer, vielleicht auch durch die eigenen Eltern, klar, aber auch durch Ideologie. Aber eines ist auch klar, spätestens wenn ein Flugzeug anfängt zu trudeln, fangen fast alle Atheisten an zu beten. Warum das denn? Weil sie im tiefsten Inneren ahnen, manche wissen es sogar, es gibt einen Gott. Diese Welt ist ohne Gott nicht erklärbar. Es wäre wirklich ein absurdes Theater. Wie Samuel Beckett eines seiner Stücke genannt hat, mit dem Gymnasiasten im Deutsch- oder Englischunterricht geplagt werden. Nein, die Frage der Bibel, die Hauptfrage lautet nicht, gibt es einen Gott oder gibt es keinen, sondern ist dieser Gott für mich oder ist er gegen mich? Das ist die Hauptfrage, die sich durch die ganze Bibel zieht, von 1. Mose bis in die Offenbarung. Und die findet hier in Römer 8 ihre ultimative Beantwortung. Darum glaube ich, dass es der Haupttext der Bibel ist. Das ist die Frage, ist er für mich oder ist er gegen mich? Und jetzt geht Paulus her und verwendet hier in Römer 8 plötzlich Fachbegriffe aus der Gerichtswelt. Paulus war kein Jurist, der hat nicht Jura studiert, sondern, wenn wir so wollen, Theologie. Zu Füßen des Gamaliel. Aber er verwendet auf einmal richtige juristische Begriffe, wie sie in jedem Gerichtsverfahren vorkommen. Für uns, gegen uns. Wer wird Anklage erheben? Wer ist rechtfertigt? Wer ist verdamme? Das sind alles Begriffe, Fachtermini, die in einem Gerichtsverfahren vorkommen. Und noch etwas macht Paulus. Er stellt Fragen hier in Römer 8. Vielleicht habt ihr es eben beim Vorlesen registriert und er tut das wie Jesaja in Kapitel 50 seines alttestamentlichen Buches. Und damit wir das jetzt nicht lange suchen müssen in unserer Bibel, wir sind ja bequeme Leute, habe ich das hier mal vorbereitet und da ist genau die Stelle und dann merken wir, wie Paulus hier Anleihen macht. Schaut mal, Jesaja sagt 700 vor Christus prophetisch voraus, Jesus wird einmal in einem Gerichtsverfahren stehen. Er sagt es auf Jesus voraus. Nahe ist, der mir Recht schafft. Juristischer Begriff. Wer will mit mir einen Rechtsstreit führen? Die Fragen habe ich rot hervorgehoben und die juristischen Begriffe unterstrichen. Rechtsstreit. Im Hebräischen auch ein juristischer Begriff. Lasst uns zusammen hintreten. Wer ist mein Rechtsgegner? Juristischer Begriff. Frage. Er trete her zu mir, siehe, der Herr hilft mir. Wer ist es, der mich schuldig erklären will? Frage und juristischer Begriff, siehe, allesamt werden sie zerfallen wie ein Kleid, die Motte wird sie fressen. Merken wir, Paulus greift das auf, wie Jesaja das Gerichtsverfahren gegen unseren Herrn Jesus prophetisch vorhersagt und wendet das auf uns an, auf uns Gläubige, und führt uns quasi in einen Gerichtssaal, gedanklich, indem er diese Begriffe verwendet. Wir sind also im Gerichtssaal, und das sind wir nicht gerne. Da ist immer eine mulmige Atmosphäre. Und wenn man da nur als Zuschauer oder als Zeuge sein muss, im Gerichtssaal habe ich mich noch nie wohl gefühlt. Und schon gar nicht als Angeklagter, ja? Das ist nochmal eine andere Dimension. Gott ist der Richter. Der Teufel ist der Ankläger, der Staatsanwalt, und ich bin der Angeklagte. Und die Anklageschrift ist lang. Alle Verfehlungen meines Lebens sind lückenlos darauf festgehalten. Und das Urteil wäre klar. Tod. Zeitlicher und ewiger Tod. Ewige Trennung von Gott. Das wäre das Urteil. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist Tod. Aber dann betritt Jesus Christus, der Verteidiger, den Saal und sagt, Vater, was ist er schuldig? Ich habe alles bezahlt mit meinem Blut. Alles ist gesühnt. Er darf als freier Mann den Gerichtssaal verlassen. Und ich bin begnadigt. Ich bin als Schuldiger freigesprochen, weil ein anderer den Freispruch für mich erwirkt hat. Das ist das Evangelium. Das kennen wir alle, hoffe ich. Und wir glauben es. Aber das greift Paulus hier auf und klärt die Frage, die Hauptfrage der Bibel und sagt uns, Gott ist für uns. Er ist nicht mehr gegen uns, weil Jesus Christus, sein Sohn, die Schuld für uns getragen hat und als Stellvertreter die Sühnung erwirkt hat. Also Paulus fragt, wer ist der Verdamme? Wer will uns jetzt noch verdammen? Und die Antwort, die er erwartet, ist eine rhetorische Frage. Niemand. Wer soll uns jetzt noch verdammen, wenn Gott uns gerechtfertigt hat? Jesus Christus sagt im Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wer hier in diesem Leben sich dieser Gerichtsverhandlung stellt, wer vor dem Richter steht und versteht, er ist schuldig und den Nacken beugt und einsieht, ich kann vor einem heiligen Gott nicht bestehen, ich brauche einen Mittler, einen Bürgen, einen Erlöser, einen Freikäufer, wer seinen Nacken beugt, der kommt nicht mehr ins Gericht, der ist durch. Das ist das Gericht, wenn wir uns vor Gott schuldig sprechen, Buße tun, sagt die Bibel. Wenn wir uns beim Richter selbst verklagen, heißt es in einem Lied, dann sind wir durch. Dann haben wir dieses Gericht hier bereits erlebt, hier in diesem Leben, und dann kommen wir nie mehr in dieses Gericht. Und damit sind wir bei einem Hauptunterschied. Hier von diesem Text in Römer 8, den wir eben gelesen haben, können wir den Hauptunterschied zwischen Christen und Nichtchristen formulieren. Und er lautet so: Christen haben die große Gerichtsverhandlung ihres Lebens bereits hinter sich. Alle anderen haben sie noch vor sich. Das ist ein Unterschied, kann ich euch sagen. Wenn man die große Gerichtsverhandlung seines Lebens vor dem lebendigen Gott bereits hinter sich hat, wenn man sich als Schuldiger verworfen hat vor Gott und wusste, man hat die Verdammnis verdient, die ewige Trennung von Gott, aber dann Gnade erfasst hat im Angesicht Jesu Christi, wenn man sein Vertrauen auf ihn setzt und glaubt, dass er alles gut gemacht hat, dort am Kreuz und am Auferstehungsmorgen, dann ist man da durch und alle anderen, die sich hier in diesem Leben davor drücken, die haben das noch vor sich. Ich will niemand erschrecken, aber hier sind zum Glück jetzt auch keine Kinder. Das ist eine kleine Illustration aus einem Chick-Traktat. Ich bin nicht mit allem glücklich, was die Chick-Publications da so produzieren. Aber das finde ich sehr eindrücklich. Da sehen wir nämlich die Szene, wo die Menschen vor dem großen weißen Thron stehen. Das ist die große Gerichtsverhandlung, die die Menschen dann vor sich haben. Ich sah die Toten, beide, groß und klein, das heißt alle Toten, stehen vor Gott. Und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches das Buch des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern nach ihren Werken. Und da heißt es, Bücher wurden aufgetan. Darf ich das mal modern sagen? Dort wird der Film des Lebens ablaufen, der Leute, die da stehen. Und da ist lückenlos alles festgehalten. Und sie möchten den Film anhalten. Alle Szenen ihres Lebens sind zu sehen, was sie im Licht gemacht haben und in der Finsternis, am Tag und in der Nacht. Und sie können ihn nicht anhalten. Und da stehen die Menschen vor Gott. Und wisst ihr, was das Schreckliche ist an diesem großen weißen Thron? Er ist weiß, weil er von der Gerechtigkeit Gottes spricht, von der Reinheit und Heiligkeit Gottes. Wisst ihr, was das Schreckliche ist an diesem Thron? Dort gibt es kein Blut, das für den Sünder spricht. Kein Blut. Das heißt, die Menschen stehen da mit ihrem Leben, mit ihren Taten und sie sind verurteilt. Keiner, der hier erscheinen muss, hat eine Chance. Keiner wird den Himmel sehen. Die sind alle verurteilt, die sind bereits gerichtet. Und hier haben sie die große Gerichtsverhandlung, da kriegen sie ihr Beweisverfahren. Da zeigt ihnen Gott, wie sie gelebt haben. Zeigt ihnen auch, wie viele Gelegenheiten zur Bekehrung sie ausgeschlagen haben. Das alles werden sie dort sehen. Aber das Schlimme ist, es gibt kein Blut. Die Bibel sagt, nur durch Blutvergießen geschieht Vergebung. Und dort ist kein Blut. Aber wir durften hier in unserem Leben zu dem Thron der Gnade kommen. Nicht zu dem großen weißen Thron. Zu dem Thron der Gnade. Hier im Hebräerbrief spricht der Schreiber davon. Er wendet das zwar für Gläubige an, aber auch als Unbekehrter kann man schon zu dem Thron der Gnade kommen. Das ist das Kreuz von Golgatha. Und dort den Heiland sehen, der für uns starb, der sein Leben für uns gegeben hat. Und dort kann man Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Einmal grundsätzlich und dann immer wieder neu. Ich bin ganz gewiss, hier sind viele im Raum, die den Thron der Gnade kennen und die die große Gerichtsverhandlung ihres Lebens bereits hinter sich haben. Sollte hier jemand sein, der sie noch vor sich hat, der dieses Erlebnis, wie ich es eben beschrieben habe, noch nie gehabt hat, dass er sich vor Gott schuldig gesprochen hat und das Urteil Gottes akzeptiert hat und dann sein Vertrauen auf Christus gesetzt hat, dann was hindert dich, das zu tun? Ich fasse Römer 8, 31 bis 34 zusammen. Weil Gott für uns ist, schreibt Paulus, kann niemand mehr gegen uns sein. Niemand. Natürlich können doch Menschen gegen uns sein. Auch Behörden, ganze Regierungen können gegen uns Christen sein. Aber Paulus will sagen, das spielt keine Rolle mehr. Gott ist auf unserer Seite. Und er wird uns da durchbringen. Weil Gott seinen Sohn für uns gab, gibt er uns auch alles andere, was wir brauchen. Gott hat sein Liebstes, sein Höchstes, sein Teuerstes hergegeben für uns. Gott hält nichts zurück. Er schenkt uns alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit nötig ist. Ich war mal in einem Gemeindesaal und das war in der Weihnachtszeit. Und da hatten die Geschwister dieser Gemeinde in Ludwigshafen am Rhein ist das gewesen, hatten ihre Wand, hier so eine Wand wie eure hier, ja, Stirnwand, hatten die so dekoriert, das sind alles richtige Pakete gewesen, ja, ihr seht den Schatten, das ist nicht aufgemalt, die hatten da Pakete hingehängt, Päckchen, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Die wollten damit sagen, die kleinen Weihnachtsgeschenke, die ihr jetzt kriegt, das, was ist das gegen das Geschenk aller Geschenke, das Gott uns gegeben hat. Seinen Sohn hat er für uns gegeben. Und weil Gott seinen Sohn für uns gab, gibt er alles andere. Weil Gott uns gerechtfertigt hat, kann uns im Gerichtssaal des Himmels niemand mehr anklagen. Es ist sowieso die Frage, ob da überhaupt noch jemand Zutritt hat, der uns anklagen könnte. Aber selbst wenn, es kann uns niemand mehr anklagen vor Gott. Wir sind unanklagbar, hieß es in den letzten Tagen hier bei den Identitätsvorträgen. Weil Christus für uns starb, auferweckt wurde und uns als hoher Priester vor dem Vater vertritt, kann uns niemand mehr verdammen. Niemand. Dann geht Paulus aber interessanterweise hier in die Gegenwart. Er sagt in Vers 34, wer ist der Verdammer? Christus Jesus ist es, der gestorben vor 2000 Jahren, ja noch mehr, der auferweckt vor 2000 Jahren, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Gegenwart, immer noch, nicht nur vor 2000 Jahren, jetzt noch im 21. Jahrhundert, da geht er ins Präsens, in die Gegenwartsform. Er verwendet sich für uns. Er ist unser hoher Priester, sagt die Bibel. Christus ist unser hoher Priester und sein Kreuz gilt auch für die Sünden des Glaubensstandes. Und er vertritt uns jetzt dort vor dem Vater. Das gehört auch zu seinem ganzen Heilshandeln. Diese Wahrheit ist enorm wichtig für die Gewissheit unseres Heils. Christus betet für uns, genauso wie er damals für Simon Petrus gebetet hat. Ihr kennt die Begebenheit, als Petrus aufgeblasen daherkam und sagte: Ach, weißt du, Herr, wenn diese alle dich verlassen, diese Flaschen, wenn die schlapp machen, auf mich kannst du zählen. So kam er daher, aufgeblasen in Ich-Stärke. Und dann sagt der Herr Jesus: Simon, Simon, da nennt er ihn bei seinem alten Namen, bei dem schuldbefleckten Namen, da nennt er ihn nicht Petrus. Simon, Simon, der Satan hat euch begehrt zu sichten wie den Weizen, der will euch durch Sieb schütteln. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Merkt ihr, der Herr Jesus betet nicht, dass wir nicht in eine Gefahrensituation kommen, dass wir nicht einmal durchgeschüttelt werden können. Das kann jedem von uns passieren. Aber er hat gebetet, dass der Glaube des Petrus nicht aufhört. Judas, die Sünde des Judas war nicht schlimmer als die von Petrus. Der scheiterte. Petrus nicht. Jesus hat für ihn gebetet, dass sein Glaube nicht aufhört. Judas hatte nie wahren Heilsglauben. Er war von Anfang an falsch. Der sich für uns verwendet, das ist eine wunderbare, wichtige Botschaft für die Gewissheit unseres Heils. Er betet dort für uns. Und schaut mal, ein schottischer Missionar, Robert Murray McChane war sein Name. Ihr seht, er wurde nicht alt, er wurde nur 30 Jahre alt. Er hat sich völlig aufgezehrt. In wenigen Jahren hat er mehr erreicht, als andere in 100 Jahren erreichen können. Er hat sich völlig für Gott aufgezehrt. Er war ein Pioniermissionar in Amerika unter Indianern. Und er sagte einmal: Wenn ich Jesus Christus im Nebenraum für mich beten hören würde. Stellt euch mal vor, der Herr Jesus wäre da hinter dieser Tür. Und wir wären jetzt alle ganz still und wir würden ihn dort beten hören. Dann sagt er, dann würde ich selbst eine Million Feinde nicht fürchten, wenn ich ihn da beten hören würde. Und dann fügt er hinzu: Aber räumliche Entfernung macht doch keinen Unterschied. Er betet dort für mich. Dort, im Himmel, beim Vater. Macht doch keinen Unterschied. Er betet für mich. Für dich auch. Er betet für seine Gläubigen, für die Kinder Gottes. Das ist eine wichtige Botschaft. Und weil der Hebräerbrief die in besonderer Weise entfaltet, dass Christus unser hoher Priester ist, nennt man den Hebräerbrief auch das fünfte Evangelium. Habt ihr das schon mal gehört? Diesen Ausdruck. Ihr denkt, wieso denn das? Es gibt doch nur vier. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes beschreiben, was Jesus hier auf der Erde für uns getan hat, vor 2000 Jahren. Und der Hebräerbrief beschreibt, was er jetzt dort im Himmel für uns tut, wie er sich für uns verwendet, als unser Fürsprecher. Und für uns betet auch in Schwachheit, wenn wir vielleicht selbst nicht mehr beten können, dann betet er dort für uns und vertritt uns. Ihr seht, das ist eine wichtige Wahrheit. So, nun fragen wir, was ist Gottes Absicht mit diesen Aussagen, die wir gerade hier so durchgegangen sind, Römer 8, 31 bis 34, damit wir uns zusätzlich zu unserem irdischen Wohlstand und zu aller Bequemlichkeit auch noch des ewigen Heiles erfreuen können? Mitnichten. Gott will uns unseres ewigen Heiles gewiss machen, damit wir bereit werden, freudig und freimütig und unerschütterlich fest für Jesus Christus zu leiden. Woher ich das weiß? Aus den nächsten Versen, die jetzt kommen, hier in Römerbrief. Und damit bin ich beim dritten und letzten Punkt heute Abend, der wird aber noch ein paar Minuten dauern, nämlich die Hauptbotschaft. Wir haben die Hauptfrage geklärt. Die lautet nicht, gibt es Gott oder gibt es keinen? Wir haben den Hauptunterschied gesehen zwischen Christen und Nichtchristen. Christen haben die große Gerichtsverhandlung ihres Lebens bereits hinter sich. Alle anderen haben sie vor sich. Und jetzt kommt die Hauptbotschaft. Und die lautet: Paulus stellt noch eine letzte Frage. Wer wird uns Christen, meint er, scheiden von der Liebe Christi? Und seine Antwort, die er gibt, lautet: Nichts und niemand kann uns Christen von der Liebe Gottes trennen. Und wir fragen Paulus, Hast du dir das gut überlegt? Paulus schreibt diesen Römerbrief im Jahre 55 nach Christus. 54 war in Rom bereits Nero an die Macht gekommen. Der erste von 10 grausamen römischen Kaisern, die alle 10 haben Christen verfolgen lassen. 3 von ihnen wollten die Christen von diesem Erdboden vertilgen, auslöschen. Diokletian zum Beispiel. Und Paulus schreibt an die Christen in Rom, wo Nero bereits war. Und er schreibt, nichts und niemand kann uns von der Liebe Gottes trennen. War da Paulus ein bisschen oberflächlich? War er da ein bisschen enthusiastisch und euphorisch? Schaut mal, er hat ganz genau hingeschaut. Er zählt nämlich hier in diesem Abschnitt 16 mögliche Anfechtungen auf, die uns Christen hier in diesem Leben begegnen können, hier in dieser Welt, in dieser gefallenen, bösen Welt. Wir gehen sie durch. Drangsal, Angst, Verfolgung, Hungersnot, nicht genug zu essen, kennen wir im Augenblick nicht hier, ja? Gott sei Dank. Blöße, nicht genug anzuziehen. Gefahr, Schwert, das ist der Märtyrertod. Der Tod, das Leben, meint die Lebensumstände. Engel, Gewalten, das sind dämonische Engelmächte. Gegenwärtiges, zukünftiges, Mächte, Höhen und Tiefen, das sind astronomische Punkte in einer Sternumlaufbahn. Noch irgendein anderes Geschöpf wird uns scheiden können. Das ist eine Ausschlussklausel. Also er hat alles abgesucht. Es ist, als hätte er die ganze Erde abgesucht. Ja, noch mehr, das ganze Universum abgesucht. Nach etwas, das uns Christen von der Liebe Gottes scheiden könnte, die in Christus Jesus ist. 16 mögliche Anfechtungen. Ich bin kein allzu großer Freund von biblischer Zahlensymbolik. Da übertreiben es nämlich manche ganz gewaltig mit. Aber es gibt ein paar Zahlen, die haben wirklich eine Bedeutung. 3 ist die Zahl Gottes. 6 ist die Zahl des Menschen. 7 ist die Zahl der Fülle. 10 hat meistens mit Israel zu tun, auch 12 hat oft mit Israel zu tun. So, und dann gibt's noch mal 144.000. Das war nicht für die Zeugen Jehovas reserviert, sondern das sind Juden in der Trübsal, ja. Und das war's dann auch schon ungefähr mit den Zahlen. Ja, 40 kommt auch noch vor, hat auch mit Israel zu tun und mit Versuchung. Aber das war's dann schon. Aber eine haben wir jetzt noch vergessen. Die Zahl 4. 4 bedeutet, ist die Zahl der Erde. 4 Himmelsrichtungen. 4 Elemente. Und 16 ist 4 mal 4. Darum sagte ich eben, es ist, als hätte er die ganze Erde abgesucht und sogar das ganze Universum nach etwas, was uns Christen, die wir eine Identität in Christus haben, die wir in ihm sind, wie wir gehört haben, gestern und vorgestern, was uns von Gott scheiden könnte. Und Paulus, der war nicht oberflächlich. Schaut, er zitiert ja sogar hier in Vers 36, zitiert er Psalm 44, Vers 23 aus dem Alten Testament. Und da steht, ja, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Schon im Alten Testament wurden Gläubige manchmal umgebracht, um ihres Glaubens willen. Alttestamentliche Gläubige. Und das zitiert Paulus hier im Brief an die Römer. Ich habe mal den ganzen Psalm 44 angeschaut, ist ein Psalm der Söhne Korachs, das können wir jetzt aus Zeitgründen nicht, aber seht ihr, was hier als nächster Vers kommt, Vers 24, erwache, also der Psalmbeter sagt, Gott, schläfst du, machst du ein Nickerchen, erwache, warum schläfst du, Herr, wache auf, verwirf uns nicht auf ewig. Und im nächsten Vers 25, warum verbirgst du dein Angesicht, vergisst unser Elend und unsere Bedrückung, seht ihr, Paulus zitiert diese beiden Verse nicht. In beiden Versen steht das Wort warum. Soll das bedeuten, dass wir Christen nicht warum fragen dürfen? Auf keinen Fall soll das das bedeuten. Wir dürfen warum fragen. Unser Herr Jesus hat am Kreuz hängend gebetet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir dürfen die Warum-Frage stellen. Aber wisst ihr, was auffällt? Im Alten Testament stellen die Menschen die Warum-Frage immer an Gott. Die Psalmbeter verstehen Gottes Führung nicht und sie stellen die Frage an Gott. Nach der Aufklärung, nach der geistesgeschichtlichen Epoche der Aufklärung, hat sich die Fragehaltung verschoben. Der Mensch fragt nicht mehr Gott, sondern er sinniert, er philosophiert, er stellt die Frage einfach in den Raum, er richtet sie nicht mehr an Gott, die Warum-Frage. Aber wir dürfen warum fragen. Ich habe von Eltern gehört, die haben ein Kind verloren, ein Mädchen. Und in ihrem großen Schmerz haben sie auf den Grabstein nur ein einziges Wort setzen lassen. Warum? Und ihr Lieben, wenn Menschen so etwas machen, wenn sie Gottes Führung nicht verstehen, wenn sie so etwas machen, wir dürfen sie nicht verurteilen. Wir können ihren Schmerz nicht ermessen. Ihr wisst, ich habe in Mannheim gelebt, 10 Jahre, von 1990 bis 2000. Und in unserer Nachbarschaft, nicht weit weg, lebte eine Familie mit einem schwerst behinderten Kind. Ich habe noch nie im Leben ein so schwer behindertes Kind gesehen. Und der Junge wurde nur 11 Jahre alt, dann starb er. Und dann haben die Eltern in den Mannheimer Morgen, 7. größte Tageszeitung Deutschlands, so eine Annonce gesetzt. Das hat einen Haufen Geld gekostet. Und die fing an mit den Worten: Gott weiß schon lange nicht mehr, was er tut. Und dann haben die da Dampf abgelassen und haben da in der Preislage Gott angeklagt, im Mannheimer Morgen. Und da haben sich viele aufgeregt da in dem Stadtteil und haben gesagt: Spinnen die? Und ich habe gesagt: Seid still! Ihr könnt ihren Schmerz nicht ermessen, was die mitgemacht haben mit diesem Jungen. Seid still, habe ich gesagt. Verhüllt euren Bart. Sagt gar nichts. Warum, haben die auf den Grabstein geschrieben. Aber 2 Jahre später sah man, wie sich der Steinmetz noch einmal an dem Grabstein zu schaffen machte. Und dann war dort zu lesen: Gott weiß warum. Es hatte aber 2 Jahre gedauert. Und es kann noch länger dauern, bis aus dem quälenden Warum ein heilendes Wozu geworden ist. Oder ich sage es anders, bis Gott Frieden gegeben hat. Wir haben auch unser erstes Kind verloren. Das kam tot zur Welt. Aus heiterem Himmel plötzlich war es tot. Und meine Frau musste es tot zur Welt bringen. Und wir haben erfahren, wie Gott uns Frieden darüber gegeben hat. Wir mussten die Warum-Frage damals glücklicherweise nicht stellen. Natürlich haben wir uns auch gesagt, wer weiß, was mit dem Jungen geworden wäre, ob er krank gewesen wäre oder was immer mit ihm gewesen wäre. Wir haben gesagt, das werden wir erfahren in der Ewigkeit, wenn es uns da noch interessiert. Gott hat uns Frieden gegeben, und wenn Gott Frieden gibt über einer Führung, dann ist es gut. Da muss man nicht unbedingt die Antwort haben. Gott beantwortet uns die Fragen nicht immer, aber er löst sie uns auf, indem er uns Frieden gibt. Und so war es auch bei diesen Eltern. Gott weiß, warum. Und ihr Lieben, hier sind wir bei einem ganz entscheidenden Punkt für unser Glaubensleben. Ganz entscheidender Punkt. Wir sind alle in derselben Gefahr, wir alle, die wir hier sind. Wir dürfen die Liebe Gottes zu uns nicht an unserem persönlichen Wohlergehen ablesen wollen. Das machen wir aber ganz automatisch. Ich darf mal etwas provokativ sagen, ich überzeichne, weil dann kommt das richtig raus, ja? Bitte nicht falsch verstehen. Wisst ihr, wenn man gesund ist, einen Arbeitsplatz hat, verheiratet ist, einen netten Ehepartner, nette Kinder, wohlerzogene und ein Haus gebaut hat und 3, 4 oder 5 Mal im Jahr in Urlaub fliegen kann, ist es nicht so schwer, an die Liebe Gottes zu glauben, oder? Aber wenn Gott nimmt, wenn wir Verlust erleiden, wenn wir in die Kälte reinkommen und durchgemahlen werden, dann werden wir mit dieser Frage konfrontiert, ob Gott uns noch liebt. Dann kann der Zweifel aufkommen: Liebt mich Gott dennoch? Warum lässt er mir das passieren? Warum erfüllt er mir den großen Lebenswunsch nicht? Warum? Und ihr Lieben, Gott hat seine Liebe zu uns ein für alle Mal bewiesen. Ein für alle Mal. Durch die Hingabe seines Sohnes an das Kreuz von Golgatha. Wie haben wir eben gelesen? Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gott hat seine Liebe bewiesen, ein für alle Mal. Er muss sie mir nicht immer neu beweisen, indem er mir das gibt und diesen Wunsch erfüllt und das nicht kommen lässt und davor bewahrt und da immer segnet. Das muss Gott nicht. Er segnet gerne, er schenkt gerne. Aber es kann auch sein, dass wir einmal durch die Mühle durch müssen. Früher oder später wird das bei jedem mal sein. Bei mir war es schon mal ein bisschen, aber vielleicht, ich weiß nicht, was auf mich noch zukommt. Und ich weiß auch nicht, was auf dich zukommt. Und dann hoffentlich wird uns der Herr den Blick aufs Kreuz richten. Da hat er ein für alle Mal bewiesen, dass er uns lieb hat. Wir können immer wieder zum Kreuz kommen. Es gibt in dieser gefallenen Welt ein leuchtendes Fanal der Liebe Gottes. Das ist das Kreuz. Nicht unsere Erfahrung ist entscheidend, sondern die Schrift. Und die sagt uns, Gott hat uns lieb. Er ist für uns. Und nichts kann uns von seiner Liebe scheiden. Ich habe noch eine letzte Frage. Warum nimmt uns Gott denn die Lasten nicht weg? Warum lässt Gott die Christen in Rom und schon die alttestamentlichen Gläubigen und auch heute Christen in Nordkorea und so weiter, warum lässt er sie unter solchen Lasten, unter solchen Verfolgungsleiden? Ich hoffe, ihr betet auch für die verfolgten Christen. Das ist mir ganz wichtig, für die verfolgten Christen zu beten. In China, im Inneren, gibt es immer noch Verfolgung. An der Küste ist relative Freiheit. In Nordkorea, in den islamischen Ländern, auch in anderen Teilen der Welt noch, wo Bedrohung ist für die Christen. Warum nimmt uns Gott die Lasten nicht weg? Ich habe zwei Antworten gefunden hier im Zusammenhang des Römerbriefs. Das darf ich noch sagen. Gott nimmt die Lasten nicht weg, weil sie helfen, uns in das Bild Christi umzugestalten. Seien wir ehrlich, wenn alles glatt läuft in unserem Leben, wenn alles in Butter ist, dann ist unser Glaubensleben oft oberflächlich. Dann hat das Schiff keinen Tiefgang. Dann schwebt es so dahin und dann sind wir oft mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Aber wenn Gott Last auflegt, wie ich eben sagte, wenn die Trauben in die Kälte kommen, dann fließt der Wein. Dann wird unser Leben fruchtbar. Und Gott hat viele Möglichkeiten, uns in das Bild Christi umzugestalten. Er gebraucht natürlich auch sein Wort. Er gebraucht den Heiligen Geist. Er gebraucht andere Christen dazu. Aber er gebraucht auch die Lasten unseres Lebens. Schaut, ich kann es beweisen. Unmittelbar vor dem Text, den wir eingangs gelesen haben, steht ja der bekannteste Vers des Römerbriefs überhaupt, den wir manchmal zu schnell und zu leichtfertig zitieren. Nämlich, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, zum Besten, sagt Luther sogar, der verwendet den Superlativ, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und was ist das Beste, zu dem uns alle Dinge dienen sollen? Alle Dinge, auch die 16, die wir eben auf der Leinwand hatten. Was ist denn das Beste? Die Antwort ist Vers 29. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, wozu? Dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu werden. Gott verwendet auch die Lasten unseres Lebens, selbst Verfolgung, um uns in das Bild Christi umzugestalten. Wollen wir das versuchen zu verstehen und zu verinnerlichen, dass wenn es mal wieder in unserem Leben aktuell wird, dass wir daran denken, danke Herr, du meinst es gut mit mir, du willst mich in dein Bild, in das Bild Christi umgestalten. Und noch eine Antwort habe ich gefunden, Gott nimmt die Lasten nicht weg, weil wir Überwinder werden sollen. Vers 37, hier in unserem Abschnitt, Vers 37, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. In diesem allen, in diesen ganzen Anfechtungen, die gerade vorher, wenige Verse vorher aufgezählt wurden, die 16 Anfechtungen, mittendrin, in diesem allen, in den Widerwärtigkeiten dieser Welt, sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Luther übersetzt, überwinden wir weit. Und darüber habe ich mir jahrelang den Kopf zerbrochen, wirklich jahrelang. und versucht zu forschen und herauszufinden, wieso, was meint Paulus, überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Ich habe vor noch nicht allzu langer Zeit, wie ich meine, die Antwort gefunden. Und zwar auch im Römerbrief, Kapitel 12. In Römer 12 werden 24 Imperative, 24 Aufforderungen, Befehle an uns Christen weitergegeben. Römer 12. Und einer davon heißt: Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse mit Gutem. Feurige Kohlen aufs Haupt sammeln. Habt ihr das gehört? Nicht vom Bösen überwinden lassen. Wenn wir mit Bösem zurückreagieren, haben wir uns vom Bösen überwinden lassen. Aber wenn wir mit Gutem zurückantworten, wenn uns Böses geschieht, Ungerechtigkeiten, Nachteile, die wir erleiden müssen, und wir antworten mit Gutem, dann überwinden wir weit. Ich muss euch ein Beispiel erzählen. Meine Frau war junge Lehrerin und kam zum Glauben mit 22 Jahren. Ich auch. Wir kamen im gleichen Jahr zum Glauben, ohne uns zu kennen damals. Und dann hatte sie gleich den Wunsch, ihre Schülerinnen, sie war Hauptschullehrerin und hatte auch 14-jährige Mädchen, und da hat sie die eingeladen zu sich in die Wohnung. Sie wohnte über einem älteren Ehepaar in deren Haus, oben in der Dachwohnung, da hat sie dort einen Teenagerkreis begonnen. Und die Vermieter unten, dieses ältere Ehepaar, die beide über 70 waren, die waren nicht begeistert. Die haben Stress gemacht und haben sogar mit der Polizei gedroht und haben ihr verboten, dass sie weiter da die oben da singt mit denen und dass sie da immer hochtrampeln und so weiter. Und meine Frau war wirklich in der Bredouille und wusste nicht, was sie machen sollte, weil die mit der Polizei gedroht hatten. Und dann kam es so, dass die Frau des Vermieters, über 70, einen Schlaganfall erlitt und ins Krankenhaus musste. Und dann hat meine Frau die Idee gehabt, für den Strohwitwer zu kochen. Und hat ein Essen gekocht, weil seine Frau ja nicht da war, und wir Männer, wenn wir anfangen zu kochen, ja, dann gibt's Spiegeleier höchstens. Und da hat sie ihm ein gutes Essen vor die Tür gestellt, aber er hat's nicht reingeholt, er hat's stehen lassen, er hat's ignoriert. Am nächsten Tag hat sie wieder ein Essen gekocht und hat's hingestellt. Und siehe da, es war weg. Hat er's reingeholt, hat er's gegessen. Und so hat sie für ihn gekocht in der Zeit, wo seine Frau im Krankenhaus war. Dann kam seine Frau aus dem Krankenhaus zurück, dann konnte sie nicht sprechen nach dem Schlaganfall. Dann hat meine Frau mit ihr lokopädische Übungen gemacht. Meine Frau war eigentlich Mathelehrerin und nicht Deutsch, aber egal, hat sie mit ihr lokopädische Übungen gemacht und hat ihr wieder geholfen, sprechen zu lernen. Ich mache die Geschichte kurz. Ich habe sie dann da weggeheiratet und von diesem unseligen Lehrerberuf erlöst, ja. Und ich bin Zeuge, als meine Frau sich dann dort verabschiedet hat, da stand dieses Ehepaar da und denen sind die Tränen gelaufen, weil meine Frau ausgezogen ist. Und sie haben mir angeboten, sie als Alleinerbin einzusetzen. Sie hätte das ganze Haus samt Grundstück erben können. Die hatten keine Kinder. Und meine Frau hat dankend verzichtet. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder. Wenn meine Frau einen Rechtsanwalt eingeschaltet hätte, ja, oder Stress gemacht hätte, gegen Stress, gegen dieses ältere Ehepaar, was wäre da wohl rausgekommen? Aber so, leider haben sie, soweit wir wissen, sich nicht bekehrt. Natürlich haben wir ihnen noch Zeugnis gegeben und Schriften geschenkt und alles. Aber immerhin, sie standen da und ihnen kullerten die Tränen über die Wangen, als ich meine Frau dort weggeholt habe. Und vielleicht hast du auch einen Nachbarn, der dir das Leben schwer macht, und einen Arbeitskollegen oder andere, die es nicht gut mit dir meinen. Versuch's mal. Versuch's mal wirklich. Versuch, das Böse mit Gutem zu überwinden. Wenn du natürlich in einen Rechtsstreit verwickelt wirst, weil du einen Auffahrunfall hattest und so weiter, dann geht's nicht anders. Da musst du dich auch mit juristischen Mitteln wehren, natürlich, ja. Da kannst du nicht sagen, so, jetzt koche ich dir mal ein Essen, ja. Das greift dann nicht. Aber ihr habt verstanden, um was es hier geht. Und vielleicht gibt euch der Herr Gelegenheit, auch Überwinder zu werden. Entweder wir werden Überwinder oder wir sind Überwundene. Eins von beiden. Entweder überwindet uns das Böse und wir gehen drin unter und klagen und jammern und lamentieren und klagen Gott an am Ende sogar. Oder wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat, durch den Blick aufs Kreuz. Und dann schließt Paulus mit den wunderbarsten Worten, die wir im Römerbrief finden, vielleicht auch mit die schönsten in der ganzen Schrift. Denn ich bin gewiss, schaut mal, was das für zentnerschwere Sätze sind, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, das schreibt er an die Christen in Rom. Wisst ihr, was der wahnsinnige Nero gemacht hat? Er hat die Christen bei lebendigem Leibe in Wachs eingießen lassen und hat sie angezündet, dass sie die Partyanlagen da von seinen Gärten in Rom erleuchten sollten. Wisst ihr, was der wahnsinnige Pol Pot gemacht hat in Kambodscha? Die Christen bis zum Hals in die Erde eingegraben und mit Mähdrescher drüber gefahren und ihnen die Köpfe abgemäht. Wisst ihr, in welchen Dingen Christen in dieser Welt leben und leiden müssen? Was schreibt Paulus? Nichts uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was ist das für eine Botschaft? Versteht ihr, warum ich glaube, dass es der Haupttext der Bibel ist? Mit seiner ultimativen Antwort. Und das gilt für Menschen, die eine Identität in Christus haben. Die wissen, ich bin von Gott angenommen, meine Schuld ist vergeben, ich bin gerechtfertigt, ich bin genauso gerecht wie der Apostel Paulus und wie der Jesus. Ich bin mit seiner Gerechtigkeit beschenkt und nichts und niemand wird mir das mehr rauben. Was ist das für eine Botschaft? Damit sind die Christen auch in der Arena von den Löwen zerrissen worden und bei anderen grausamen Arten ums Leben gekommen. Noch einmal, damit sich's vielleicht auch einprägen kann und dass ihr es mitnehmen könnt. Wilhelm Busch hat gesagt, man muss dem Hörer immer eine Predigt, muss ihm immer wie drei Nägel in den Kopf schlagen, an die er die Predigt aufhängen kann und mit nach Hause nehmen kann. Ja, hier sind die drei Nägel. Die Hauptfrage der Bibel lautet nicht, gibt es einen Gott oder gibt es keinen? Sondern, ist dieser Gott für mich oder ist er gegen mich? Und die ist ultimativ beantwortet, letztgültig. Der Hauptunterschied ist nicht arm oder reich, krank oder gesund, jung oder alt, sondern Christen haben die große Gerichtsverhandlung ihres Lebens bereits hinter sich. Ich auch, dafür bin ich unendlich dankbar. Und ich hoffe, du auch. Und dann danke Gott dafür. Und die Hauptbotschaft. Jetzt kann uns nichts und niemand mehr von der Liebe Gottes trennen. Ich weiß nicht, ob ihr Familie Gruner kennt. Der Benjamin hat hier die Aufnahmen gemacht in den letzten Tagen. Seine Mutti ist heute Nacht heimgegangen, die Christiane, mit 60 Jahren. Ja, ich habe sie nicht gekannt, aber ich habe auch schon für sie gebetet, weil ich auch die E-Mails erhalten habe von Sebastian, der die rumgeschickt hat. Und ja, heute Nacht ist sie heimgegangen und die sind jetzt in Trauer. Aber ich hoffe, dass sie auch diesen Frieden im Herzen haben, alle, der Stefan und die drei Jungs, dass sie diesen Frieden haben. Nichts und niemand, auch nicht der Tod, kann uns von der Liebe Gottes scheiden, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Damit will ich die Vortragsreihe abschließen und natürlich beten wir noch. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir heute Abend ganz besonders danken für dein Wort, für die ganze Schrift, aber auch für diesen herrlichen Römerbrief, für dieses 8. Kapitel, was seit 2000 Jahren schon so vielen Menschen Kraft gegeben hat, Trost, Halt, Geborgenheit, Frieden. Danke, Herr, für diese wunderbaren Aussagen, die uns gelten, die uns gegeben sind, die wir auch in unser Leben übernehmen, implementieren dürfen. Und so weißt du auch, ob hier unter uns heute Abend Geschwister sind, die auch gerade durch schwere Führungen gehen, die Warum-Frage in ihrem Herzen bewegen, warum du das zugelassen hast oder warum bestimmte Dinge geschehen sind. Herr, gib du ihnen die Antwort. Wir Menschen können die Antwort nicht geben. Gib du ihnen den Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Und lass uns doch dieses Wissen ganz tief in unserem Herzen haben, dass uns wirklich nichts und niemand von deiner Liebe scheiden kann, die wir am Kreuz von Golgatha finden. Da ist sie ein für allemal manifestiert. Da hat sie sich für immer gezeigt und da finden wir sie. Und so möchte ich dich bitten, auch für die Gemeinschaft hier in Hartmannsdorf, dass du die ganze Gemeinschaftsarbeit segnest, auch die EC-Jugendbundarbeit und die Jungscherarbeit, um was hier geschieht, Kinderstunden. Herr, lass die Gemeinschaft ein lebendiges Zeugnis sein, ein Leuchter hier in diesem Dorf und in der ganzen Umgebung. Lass hier dein klares Wort verkündigt werden. Lass hier echte biblische Gemeinschaft erlebt werden. Und lass auch von hier dein Zeugnis ausgehen in die ganze Umgebung. Ich bitte dich für alle Geschwister, die jetzt heute Abend hier sind, für uns alle, wir befehlen uns dir und deiner Gnade und dem Wort deiner Gnade an. Amen.